Jo, einen schönen guten Morgen nochmal. Ich hoffe, du bist wach und es geht dir gut und du bist jetzt bereit für eine Botschaft, die vielleicht dir auch nochmal einen richtigen Impuls gibt, in dieses Jahr, auch wenn es schon ein paar Tage alt ist, zu starten, dich auszurichten. Seit einiger Zeit bin ich in einem Hauskreis. Vor 2, 3 Monaten haben wir den gegründet und jetzt haben wir so eine gewisse Findungsphase hinter uns, so wie das so miteinander geht und wie das so abläuft, und jetzt startet so ein Stück die nächste Phase, und ein Element dieser nächsten Phase im Hauskreis, diesen Hauskreis zu bauen, wird sein: Welche Rolle spielt die Bibel? Natürlich wird sie eine Rolle spielen, das ist klar, aber wie kann man gut mit der Bibel arbeiten, wie können die Personen gut, die da drin sind, mit der Bibel arbeiten, um bei der Bibel in die Tiefe zu kommen? Und es war vor ein paar Wochen, da las ich den Römer 12 und war mal wieder total begeistert von Gottes Wort und habe gemerkt, Römer 12 ist ein echt Hammerkapitel, weil es wie so ein Kompendium ist, wie so ein Aggregat, eine Zusammenfassung. Was ist eigentlich christliches Lebensprofil? Was ist eigentlich christliches Lebensprofil? Und das ist ein richtig gutes Ding und ich dachte, das sprechen wir mal im Hauskreis durch. Haben wir am letzten Mittwoch sind wir gestartet und die ersten 2 Verse haben den Abend wirklich ausreichend gefüllt, hatten ein gutes Schwarzbrotgespräch. Das war eine gute Geschichte. Und jetzt wird der nächste Teil sein, als Predigt-Nachgespräch, mit dem Text heute weiterzugehen, der heute auch Teil der Predigt ist. Ja, Römer 12, ein echter Hammer. Und bevor ich in das Thema starte, will ich mal so einen Eingangsgedanken formulieren und habe da mal wieder hier Onkel Flipchart aktiviert. So, bringe das mal hier so her und ihr seht hier ein wunderschönes Dreieck. Aber es ist nicht einfach nur ein Dreieck, es ist etwas, was dich vielleicht an etwas erinnern kann und ich hoffe, was du auch immer wieder berücksichtigst, ne? Ich male hier unten nochmal so ein Ding dran. So, das soll eine Art Stange sein. Und was könnte das sein, Manuela? Was würdest du sagen? No. Hund, Katze, Maus, nein, Elefant? Hm? Ein Vorfahrt-Achtenschild. Manuela, hervorragend, haben wir nicht mehr abgesprochen. Ne? Aber bei dir weiß ich, woran ich bin. Sehr gut, sehr gut. Es gibt Leute, auf die man sich immer verlassen kann. Prima. Meine ich ernst, Manuela, eine deiner Qualitäten. Ja, ein Vorfahrt-Achten-Schild, und es ist gut, wenn man das auch tut. Daneben gibt es das auch in unsichtbar, das nennt sich dann rechts vor links. Ne? Bin ich letztens wieder ermahnt worden, in der Siedlung, wo ich wohne, wenn du da hochfährst, hast du so einen Berg und hast eine richtig fette Straße, so Kaliber Bayreuther Straße. Kennen die meisten wahrscheinlich, wenn du von Reut nach Forchheim so reinfährst, eine sehr ausgebaute, breite Straße, und wenn du da akkurat 55 fährst, wie sich das so gehört, denkst du so ein bisschen, du fährst so langsam ungefähr so 20 bis maximal 30, weil es so breit ist. Nur ist eigentlich so ein Ding, als wenn du 80 fahren könntest. Gut, wenn man das dann nicht tut. Und so ist das bei mir auch in der Siedlung, eine sehr breite Straße. Und dann fahre ich die dann auch voller Elan und fahre die hoch. Und dann gibt es diese Straße, wo nie einer rauskommt. Da habe ich auch irgendwie nicht groß drauf geachtet. Und dann kommt da plötzlich einer. Ich denke, Mensch, der fährt aber flott. Na, das ist ja auch ein Rüpel. Ne? Ich fahre da so vorbei und denke, naja, wer bremst dann auch? Und ich denke dann, naja, gut. Und dann plötzlich denke ich, ich war der Rüpel. Ich war der Rüpel, das war ja rechts vor links. Ah, dumm gelaufen. Dachte ich, Mensch, gut, dass der gebremst hat. Netter Kerl. Oder Kerline, ich weiß nicht so richtig, was das jetzt genau war. Und dann denke ich, ja, rechts vor links, Vorfahrt achten. Wenn man das nicht tut, kann es auch schwierig werden. Ne? Vielleicht, dass man voll in die Eisen gehen muss. Oder es crasht auch mal. Vorfahrt achten. Wichtiger Punkt. Und im Reich Gottes ist es auch so, es ist wichtig, Vorfahrt zu achten. Und Vorfahrt zu achten heißt nicht, du bist zu schwach, du kannst es nicht, sondern wie im Straßenverkehr, es gehört einfach dazu, dass man nicht aneinander rauscht. Vorfahrt achten im Reich Gottes. Das heißt, ich habe etwas vom Herrn, ich habe vielleicht eine Gabe, ich habe etwas bekommen und mache nicht einfach zack, 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 ich weiß Bescheid und außerdem bin ich auch schon ganz schön reif und so. Sondern, Herr, was sagst denn du? Und im Reich Gottes heißt dieses Vorfahrt achten, Herr, was sagst denn du? Und gerade deswegen bin ich sicher unterwegs. Und manch einer im Reich Gottes ist eben ohne so ein Vorfahrt achten Schild unterwegs und dann gibt es eine Menge Karambolagen bei sich selbst oder eben auch bei anderen. Oder manch einer hatte das nicht recht verstanden, ordentlich drauf los und ist deswegen heute nicht mehr unterwegs. Weil er ist eben gegengerauscht mit seiner Art, Lobpreis zu machen, ich habe doch recht. Ich mach doch, oder so muss es aussehen in unserem Gemeindehaus, so muss Hauskreis laufen. so müssen wir die Leute erreichen. Hey, komm, so. Nicht Vorfahrt achten. Vorfahrt achten heißt, Herr, was sagst denn du? Oder Herr, oder auch Bruder, liebe Schwester, wie geht's denn dir damit? Mal ein bisschen auf die Bremse treten, zuhören, vielleicht mal Gegenverkehr durchlassen, weil Karambolagen können sehr teuer sein. Und manche Berufung in unserer Gemeinde liegt brach, weil diese Schilder nicht beachtet wurden oder manch einer auch niemals dachte, es könnte Schilder geben, sondern Recht und Erkenntnis und dann geht's los. Das heißt, es ist auch ein ernstes Thema, aber es kann auch ein so freisitzendes Thema sein, sich das mitzunehmen. Natürlich gibt es Verkehrsregeln und gerade wenn ich sie beherrsche, bin ich dauerhaft unterwegs und bin auch keine Gefahr, sondern kann eher ein Segen sein. Und diesen Gedanken möchte ich dir auch so für dieses neue Jahr mitgeben, weil es gibt genug unter uns, mittlerweile kenne ich die Gemeinde ja doch auch ein Stück, ne? Genug unter uns, wo ich denke, dass genau das schiefgelaufen ist. Und ich möchte dich rufen, für dieses neue Jahr zu sagen, Herr, du kannst mich wieder senden. Und nicht, ja, jetzt ist Omikron, jetzt ist ja dies nicht und das nicht und so, nur dann warten wir mal ab. Sondern vielleicht ist genau diese Zeit der Ruhe, der Phase, wo du eben nicht voll durchstarten kannst, richtig gut, mal die Dinge neu zu ordnen. Mal zurückzuschauen. Was war denn letztes, vorletztes Jahr? Oder warum bin ich eigentlich so passiv oder einfach demotiviert? Und diese Zeit, wo so viel nicht geht und nicht ist, zu nutzen, Herr, was war denn da? Bitte berufe mich neu oder heile mich neu. Repariere mein Auto, mit dem ich unterwegs bin. Herr, ich möchte wieder mit dir unterwegs sein. Denn es ist eine Seite von Nachfolge, dass der Herr dir etwas gibt. Dass der Herr dich gebrauchen möchte, dich senden möchte. Ich lese uns nochmal den Predigttext, um den es heute geht. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Es ist ein interessanter Text und so ein typischer Text. Wenn man den so liest, muss man den eigentlich zweimal lesen, ein bisschen innehalten, mal beten, nochmal lesen, zucken. Herr, was willst du mir eigentlich sagen? Worum geht es eigentlich wirklich genau? Und ich will mal durch diese Verse durchgehen, weil es ist praktisch immer ein Muster, was ist. Das eine ist gegeben und guck, dass du in richtiger Weise damit umgehst. Und es startet mit einer Grundpositionierung, das Thema Demut zu besetzen. Ich gehe die Verse jetzt mal durch, dafür lese ich ihn jeweils nochmal einmal vorweg. Also, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Maßvoll von sich halten. Wie denkst du über dich? Ne? Also dieses nicht in der Demut zu sein, hat zwei Gesichter. Es gibt das Gesicht, ach, ich kann gar nichts, ich bin nichts, ach, macht eh, ey, komm, ich lasse es lieber. Oder dieses, ach, wenn man auf mich mal hören würde, ja, Mensch, die kriegen, naja, ach, mit was für Leuten muss ich zusammenarbeiten? Ach, die in der, da, die haben es wieder nicht hingekriegt. Mensch, dass die in der Gemeinde das nie richtig machen können. Also der Hochmut hat verschiedene Gesichter. Aber die Demut sagt, ich habe nichts, was ich nicht empfangen habe. In 1. Korinther 4, Vers 7 heißt es, welchen Vorrang hast du, was du nicht empfangen hast. Jede Stärke, jedes Glück und jeden Sieg, den du bekommen hast, hat mit der Gnade Gottes zu tun. Entweder in dem Moment oder in einer früheren Zeit, wo du es bekommen hast. Wenn du eine Not oder auch eine Dummheit nicht hast, die deine Schwester oder dein Bruder neben dir hat, weil sie zum Beispiel sich einfach nicht organisieren kann, weil sie einfach nicht vernünftig reden kann, weil sie einfach gewisse Spötteleien nicht lassen kann oder so und es bei dir nicht so ist, sei dankbar dazu, dass du sie nicht hast. Sei dankbar dafür und scheue dich zu verachten und herabzugucken, denn das öffnet die Tür, dass derselbe Dreck passiert. auch zu dir kommt. Wir sind alle damit konfrontiert, dass es Größe gibt. Der eine ist größer als der andere. Das kann sich je nachdem, was dann die Maßletter ist. Geht es jetzt um technisches Wissen? Geht es um Bibelwissen? Geht es um sich mündlich auszudrücken? Geht es um musikalische Fähigkeiten? Oder einfach sich vernünftig aufzuführen oder so? Immer so eine Dimension, was ist gerade groß? Und dann ist die Versuchung, dass man merkt, hey, ich komme hier eigentlich ziemlich gut weg. Ich bin ein Stück größer. So wie ich kann keiner singen. So wie ich kann keiner beten. So wie ich hängt sich keiner rein in der Gemeinde. Und es ist die Versuchung, über die Größe sich selbst zu definieren. Es ist die Versuchung, über die Größe so ein Ranking zu machen. Groß, klein. Die kann das aber gar nicht so richtig. Ja, ich bin größer. Und das fühlt sich erstmal gut an. Aber nur mal erstmal. Sünde fühlt sich oft erstmal gut an. Und dann kommt weiter und weiter ihre Frucht. Die Bibel sagt, nicht weniger als Tod. Und Tod hat dann ganz viele verschiedene Nuancen. Größe definiert nicht das Miteinander. Wenn du irgendwo größer bist, hebt dich das nicht hier raus, sondern das, was du an Wert, an Liebenswürdigkeit hast, hast du, weil du ein Mensch bist, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Daran hängt es. Das heißt, auch wenn du jemanden erlebst, der wirklich total wenig Größe hat, ändert das nichts daran, ihm Wertschätzung, ihm Liebe, ihm Hilfe zu geben. Das sind Türen, in Demut zu leben. Ich habe alles, was ich habe, nur empfangen. Und Größe bestimmt nicht das Miteinander. Großer, größer, kleiner zu sein, sondern Menschsein bestimmt das Miteinander, in einer Liebe, in einer Ehrerbietung miteinander zu sein. Und so bekommt nebenbei Gemeinschaft bzw. christliches Gesicht. Weil nach der Größe einander so ein Ranking zu machen, nach der Größe Gunst oder Liebe zu geben, das kann die Welt auch. Aber das ist geschenkt wird, sprich Gnade, dass Liebe geschenkt wird, dass Wertschätzung geschenkt wird und so. Das ist christliches Profil. Der nächste Vers, Vers 4, da heißt es, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und ich weiß nicht, ob es dir auffällt, es geht ja, hier ist es auch überschrieben, die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde. Finde ich eine ganz unglückliche Überschrift, weil es die eigentliche Ausrichtung des Textes meiner Überzeugung nach überhaupt nicht trifft. Ganz im Gegenteil, es führt auf eine falsche Fährte. Und kleine Bemerkung zur Bibel, diese Überschriften sind einfach Hilfen, die Menschen in bester Absicht gemacht haben, um den Text ein bisschen übersichtlicher zu machen. Ist eine total gute Sache, aber das zu unterscheiden, es ist nicht eigentlicher Textbestand der Bibel. Das heißt, es ist nicht Gottes Wort, das da drüber steht, die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde. Nur mal so als kleine Hilfestellung, weil das kann ja manches Mal im Wege stehen, wirklich zu gucken, was will der Text denn wirklich sagen, was will Gott mir sagen? Und vielleicht steht genau hier etwas, was dringend notwendig ist, dass du das hörst. Und wenn ich diesen Karambolage-Gedanken hier sage, meine ich das wirklich so. Ja? Guck, weil dieser Punkt, was sind denn die Gaben, ist genau nicht der Punkt. Sondern der Punkt dieses Textes ist, da sind Gaben, wie musst du damit umgehen, die ausrichten, damit die fruchtbar sind. Könnte man vielmehr sagen, wie werden die Gnadengaben Gottes fruchtbar, wäre eine viel bessere Überschrift, meiner Überzeugung nach. Denn hier taucht es im Text auch auf, wir haben verschiedene Aufgaben, aber was wird betont in diesem Vers? Beieinander, füreinander aufgestellt, ein Leib zu sein. Das ist praktisch ein heiliges Wir. Wer Christ ist, ist in ein heiliges Wir gerufen, in eine heilige Nachfolgegemeinschaft mit anderen Schwestern und Brüdern. Von dem das wichtige Ich, wie geht es mir, wie kann es mir besser gehen, wird es mir morgen auch noch gut gehen, wie kann ich mir helfen, ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier, ne? Sondern in dieses heilige Wir gerufen zu sein, füreinander, wo einander gedient, unterstützt wird. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Was entsteht für ein Klima von Gunst, wenn das verstanden worden ist? Gerufen in ein heiliges Wir. Es zählen nicht zuerst die Aufgaben, die wir haben. Zuerst sind wir immer erst Menschen. Zuerst sind wir immer erst Geschwister in Christus. Das ist die Basis im Reich Gottes. Und dann sind wir auch, dann ist die Chance, dass wir Frucht bearbeiten, erheblich größer. Vers 5. So sind wir alle ein Leib in Christus, aber untereinander ist eines andere Glied. Okay, der Aspekt war damit drin. Ich mache mit 6 weiter und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Aber ihr merkt schon, Gaben gegeben, nach der Gnade. Wieder kommt, ja, aus welchem Herz ist es denn gegeben? Wie sollen wir die Gaben, wie sollen wir sie sehen? Und dann geht's los. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand prophetische Rede gegeben, dann übe er sie, könnte da auch stehen. Hey, setz deine Gabe ein, mach es doch. Ganz oft in Gemeinde so gehört. Grundsätzlich auch nicht falsch. Übe darin, wachse daran. Und hier steht, der übe sie dem Glauben gemäß. Was heißt das dann? Was heißt das denn? Und es ist auffällig, dass es einer Formulierung ein paar Verse weiter oben ziemlich ähnelt, wo es heißt, dass niemand mehr von sich halte, als sie es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Prophetie, die Gabe der Prophetie ist ein super scharfes Schwert. Warum ist sie so ein scharfes Schwert? Weil es ist ja nicht weniger als zu sagen, Gott spricht jetzt direkt durch mich. Und Schwert ist jetzt auch gar kein Bild, was ich gebrauche. Es ist ein Bild, was für Gottes Wort in der Bibel direkt aufgegriffen wird. Das Schwert des Geistes ist das Wort des Herrn. Ob weder aus dem Geschriebenen oder aus dem direkt eingehauchten Logos Rhema und diese Geschichte und so weiter. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. So, nun kommt die Gabe der Prophetie rein. Und wie wirkt die Gabe der Prophetie? Das ist die Konfrontation, jetzt redet Gott. Und das macht es kompliziert. Denn Gott ist ja wichtig, Gott hat ja Autorität und dem müssen wir ja auch gehorsam sein. Und das führt dazu, dass die Gabe der Prophetie durchaus zu manchen Verwirrungen führen kann und schon manche Gemeinde gespalten hat, weil sie wirklich ein scharfes Schwert ist. Und ich meine, immer ist ein gutes Leitwort, tut alles in der Liebe, nur die Liebe erbaut und die Liebe ist alles nichts, das ist schon ein gutes Ding. Aber hier kommt das Ding, dem Glauben, nach dem Maß des Glaubens. Dieses, wie heißt das genau? Augenblick, dass ich es auch nutze. So übe er sie dem Glauben gemäß. Und ich bringe mal dieses Wort ein paar Verse weiter, dem Maß des Glaubens. Nach dem Motto, mach dich dann nicht zum Großen, jetzt redet Gott. Das ist die große Gefahr, dass jemand sagt, so, jetzt, so spricht der Herr. Und das will Gott. Dass an Leitung vorbeigegangen wird, so, das hat jetzt Gott gesagt. Auch manch einer von Gott hat gehört, dann ist Leitung nicht mehr wichtig. Und so, das hat schon viele zum Stolpern gebracht. Und diese Verwirrung, wenn Gottes Wille prophetisch jetzt auch das ist und die Leitung sagt das, und das hat schon manche Gemeinde gespalten. Aber dem ersten Vers hier folgen, nicht höher von sich zu sagen, sei demütig. Du hast etwas von Gott empfangen, okay, versteh dich besser als Postbote und nicht als Jesaja 2 oder Jesajaline 2. Wir müssen ja auch immer gucken, dass wir die weiblichen Formen nicht vergessen, sonst sind wir ja ganz schwach. Sondern versteh dich als Postbote. Ich liefere etwas aus nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist nicht mein Wort, nicht ich werde zu Gott, der dir das jetzt zuspricht, sondern dass ich etwas ermittle. Guck mal, ob Gott das sagen könnte. Es sind Sanftmut in Demut darzureichen. Wir folgen Jesus nach, der sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in dieser Haltung das prophetische Wort dem anderen anzubieten, guck mal. In der Gesinnung zu bleiben, und so möchte ich dieses Wort auch auslegen, dem Glauben gemäß, ich bin ein Nachfolger des Höheren. Und wenn der Höhere klärt das mit dem Höheren und ich liefere das aus, in einer Bescheidenheit zu bleiben. Und ich habe sehr, sehr oft erlebt und mache das ja auch viele Jahre mit dem Prophetischen, dass es so fruchtbar ist, gerade weil eben nicht diese Kontrolle da reinkommt, dieser Druck da reinkommt, ein Diktat da reinkommt, sondern Gott sagt, werdet ihr wie die Kinder und dass man in einer Kindlichkeit dieses Wort empfangen darf, ohne das als Soldat zu hören. Okay. Vers 7. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Mache ich erstmal den ersten Teil. Das hört sich eigentlich ziemlich unspektakulär an. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Aber schau dir mal die Praxis des Lebens an. Kennst du Ämter, die besetzt sind, wo Leute nicht damit dienen? Geh in deine Arbeit, geh in eine Behörde oder geh in die Gemeinde. Das ist ein großes Fragezeichen, ob derjenige damit dient. Da gibt es erstmal die Behaltung, das ist meins. Meins, 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 meins. Ganz wichtiger, witziger Slogan aus Findet Nemo, da sind so ein paar wilde Möwen, dann meins, 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 wer kriegt es? Dann habe ich dieses, es schafft mir ein Recht, es schafft meine Hoheit, auf Dinge zuzugreifen. Das ist jetzt mein kleines Königreich, das ist meins. Aber so ist es nicht gedacht. Sondern dienen heißt, okay, das ist deins. Einmal deins da oben und dann zu schauen, beim nächsten, wo ist es deins, wo kann ich dir damit dienen? Eine achte den anderen höher als sich selbst? Wo kann er damit dienen mit einem Amt? Auch nicht so zu fragen, ey, hast du meine Regeln hier in meinem kleinen Königreich? Hast du dich jetzt hier in der Behörde, hier in der Gemeinde, hast du dich da in der Arbeit, hast du dich denn so verhalten? Ich bin hier der Chef und so, passen denn alle Regeln? Oder damit zu dienen, ich helfe dir. Du meinst, ey, es sollte hier so und so laufen, in Liebe Leute mit in Abläufe, in Dinge reinzunehmen. Denn Regeln und so weiter sind ja wichtig und gut. Regeln sind gut. Aber eben sie in einer dienenden Haltung zu vermitteln, zu erklären, Vertrauen zu gewinnen, Zustimmung zu gewinnen, zu dienen. Oder eben auch die verhärtete Version ist wirklich so, das ist jetzt wirklich mein Recht, so ein Amt in der Gemeinde, so ein Ältestenamt, kannst du sowas werden, auch ein Pastorenamt kannst du sowas werden, so, das muss es jetzt sein, sonst geht die Welt unter. Und ich bin vom Herrn gesalbt und ich habe es und das muss jetzt sein, wo geherrscht wird. Und nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, in der Gemeinde gibt es eben mal Krach und dann nochmal Krach. Ja, wenn die das jetzt nicht verstehen wollen, dann müssen wir das jetzt ausfechten. Ja, wirst du schon 2 Monate der Konflikt in der Gemeinde? Da Schaden, da Schaden, da Schaden. Hey, aber das ist recht, ich habe recht. Eine ganz schlimme Haltung in der Gemeinde. Eine ganz schlimme Haltung. Deswegen, mit einem Amt zu dienen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber hier ist das direkte Wort, mit einem Amt zu dienen, damit es fruchtbar, damit es gut ist. Es gibt einen Text in 1. Petrus 4, der ist sehr ähnlich zu unserem Text, den wir haben. Und ich lese den mal vor. Ein guter ergänzender Text, das 1. Petrus 4, die Verse 8 bis 11. Genau, mal wieder hier meine Seniorenfreundlichkeit aufsetzen. Okay. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünde Menge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dient einander in jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter Gottes, der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Und jetzt kommt's, damit dreht sich um alles. Das ist das Zentrum, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Mal so weit. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Das gehört natürlich zum guten Ton, so sagt man das als Christ, Gott soll mit allem gepriesen werden. Aber jetzt geht es ja um diese Gaben und Dienste. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, verehrt mein Dienst den Herrn wirklich? Oder sind es eigentlich viele Scherben, die ich hinterlasse? Hinterlasse ich viele deprimierte Geschwister, entmutigte Geschwister? Und eine Aufgabe von mir als Pastor ist es, mir sehr genau anzugucken, wie arbeiten wir, wie ist der drauf, wie ist die drauf, wie geht dieser Dienst und das, was sollte. Und dann auch nach Frucht zu fragen. Wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Und zum Teil muss man sich fragen, das hat nichts mit Leistung zu tun, was ist denn meine Frucht? Und Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden. Ist von meinem Dienst Frucht Frieden? Ist es Freude? Ist es Liebe miteinander? Wächst Beziehung? Wenn wir manchmal feststellen, das ist nicht so, und auch ich muss mich immer wieder prüfen, hat das nichts damit zu tun. Da mache ich jetzt gar nichts mehr und ziehe mich zurück. Das wäre eine armselige Reaktion. Ein Jünger fragt oder eine Jüngerin fragt, okay Herr, was muss ich verändern? Ich will dir dienen, ich will dir folgen, dass ich Schwächen habe, Defizite und manches nicht gecheckt habe, ist klar. Herr, was muss ich lernen? Was muss ich verändern? Wo muss ich Buße tun? Und wir Menschen funktionieren ganz viel so und jeder von uns hat das in seiner Geschichte vielleicht viel erlebt. Du hast was falsch gemacht und deine Eltern waren sauer, deine Eltern waren enttäuscht, du hast beim Arbeitgeber was nicht hingekriegt und du musst vielleicht fragen, okay, wie lange hält die Stelle noch? Und bei Gott heißt es, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Ein Eckpfeiler des Evangeliums. Zu sagen, es ist fürchterlich Gott, ich habe versagt Gott, ich bin schlecht Gott. Die Antwort ist Freude. Bei Menschen ist es oft Abkehr, Beschämung, Verurteilung. Bei Gott ist die Antwort Freude. Wow, dir kann ich meine Vergebung geben. Du hast es gecheckt. Du bist ein Stück Licht, was die anderen sehen müssen. Dass ich, sagt Gott, Versagen, Sünde, wenn einer sich vor mir beugt und zu mir kommt, ich es mit Gnade, mit Liebe beantworten kann. Und das verändert die Welt. Zurück zu dem Dienstding. hinzugehen. Wir sind alle berufen, Frucht zu bringen. Und es ist eine der schönsten Sachen, möchte ich sagen, zu erleben, fruchtbar zu sein. Ich bin auch nicht immer fruchtbar, das ist nicht die Botschaft. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, fruchtbar zu sein, zu empfinden, Gott, du kannst mich gebrauchen. Gott, das ist nützlich, das ist hilfreich. Und das ist, weil wir gedacht haben, es ist zutiefst etwas, wozu wir bestimmt sind. Du bist nicht bestimmt, ein Haus zu haben, glücklich zu sein, gesund zu sein und möglichst 90 Jahre alt zu werden. Das ist gut und das sei dir alles gegönnt. Du bist bestimmt, als Kind, als dieses Ebenbild Gottes, ihn ein Stück zu zeigen, zu strahlen, ihn zu verherrlichen, wie für ihn Werbung zu machen, für ihn anziehend zu sein, sein Einlader zu sein, seine Empfangsdame zu sein. Dafür bist du berufen. Und für dieses edle Ziel, das ist ein wirklich sehr, sehr edles Ziel, ja, es gibt wirklich, wirklich kleinere Zwecke, für dieses edle Ziel ist es legitim, sich zu beugen und ein Stück mit seinem eigenen Schmutz Kontakt aufzunehmen, mit seinem eigenen Versagen, mit seinem eigenen, wo man eigentlich nicht fruchtbar war, okay, Herr, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich verbessern? Was kann ich lernen? Jesus Christus ist es wert, dass man sich vor ihm beugt. Herr, ich möchte dir gut dienen und besser dienen. Und ich möchte nicht Scherben hinterlassen und Depressionen bei Geschwistern. Ich möchte Freude, Fruchtbarkeit hinterlassen. Ich möchte dir dienen. Jeder von uns wird irgendwann einmal vor ihm stehen. Und schau doch, dass du dort als Magd, als Knecht stehst, wo er sagen kann, gut gemacht. Danke. Und mit ihm weiter in die Ewigkeit zu gehen. Es geht weiter. Jetzt muss ich mal wieder zurückblättern hier. Zack. Okay, das war die Sache mit dem Amt. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Hört sich auch wieder ganz simpel an. Wenn jemand Lehre gegeben ist, so lehre er. Aber wisst ihr, das ist ja nur eine meiner Aufgaben, die ich tue, Lehre zu haben und Lehre zu geben, ist überhaupt gar kein Selbstläufer. Und ich erlebe ja auch selbst, dass ich Lehre empfange. Denn es gibt Dinge, zum Beispiel, dass eine Lehre, die heißt, dass derjenige wirklich gelehrt wird, dass er es versteht, für sich etwas mitnehmen kann, anwenden zu können. Es heißt nicht, einfach den Kopf aufzublähen. Es heißt auch nicht, wenn man eben Lehre hat, einfach nur zu zeigen, ich weiß was. Ja? Und dann gehe ich diesen Ausflug in die Schrift und jenen Ausflug in die Schrift. Und am Ende merkt man, boah, der hat aber ganz schön viel Checkung und so. Aber darum geht es ja nicht. Sondern es gibt da, ja, dass man Wort darreicht, was wirklich demjenigen dient, wirklich weiterzukommen. Gott hat mich da auch mal überführt. Ne? Also ich predige nichts, wo Gott mich nicht selbst korrigieren musste. Das war mein erster Hauskreis. Ich war Student in Göttingen. Und dann habe ich auch öfter mal das Thema gemacht im Hauskreis und habe dann eigentlich immer so das, was mir gerade jüngst neu vom Herrn offenbart wurde, empfand es auch als meine Schätze dargereicht und wollte es teilen und so. Und das hat eigentlich immer nur zu Diskussionen geführt und ein Abend war eigentlich bedauerlicher als der andere. Und der Tiefpunkt war dann, als ein Gespräch an diesem einen dieser Abende dahin führte, ob es denn eigentlich, Gott gibt es schon, ist klar, aber ob es nicht noch andere Götter daneben gibt, ne? Wo ich dachte, oh Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir jetzt darüber reden, ob es noch andere Götter gibt. Gut, aber ich habe gesagt, okay, und hatte am nächsten Mal wieder das Thema und habe gesagt, okay, das ist nächstes Mal unser Thema, ob es auch andere Götter gibt. So, und dann habe ich einfach ein paar Schriftstellen rausgesucht, weil es steht ja direkt in der Bibel, es gibt keinen anderen Gott in Jesaja, so schwarz auf weiß. Und habe dann startete dieser nächste Abend und ich hatte dann so, drei Bibelstellen, die ich dann so erzählte. Und so nach 4 bis 5 Minuten war das Ding klar. Okay, gibt nur einen Gott. Und die waren glücklich. Der Abend lief anders, sonst immer ewige Diskussionen, kuriose Fragen. Die waren alle glücklich und dann irgendwie ging der Abend total gesegnet weiter. Der Abend war vorbei und ich stand in meiner Studentenbude und dachte so, und war nicht glücklich. Ich war nicht glücklich. Und dann dachte ich schon so, okay, merkte ich schon, irgendwas läuft hier schief. Ne? Es war genauso gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe, aber es war dann eben doch nicht so gelaufen. Denn was ich mir vorgestellt hatte, war, ich erzähle die ganz tollen Dinge, die sind voll beeindruckt und finden mich voll cool. Das war eigentlich im Inneren so ein bisschen die Sache. Und dann merkte ich, okay, eigentlich dachte ich, Herr, das ist doof. Ne? Und dann hat Gott mir das auch so gezeigt, weißt du, versuchst jemanden, der in der Wüste lebt, einen Rolls-Royce zu verkaufen. Aber der braucht gar keinen Rolls-Royce. Sondern er lebt in der Wüste und es gibt einen Brunnen, aber er hat kein Seil für seinen Eimer, den runterzulassen. Und wenn du ihm hilfst, diesen Eimer runterzulassen, hast du das Beste getan, was du tun konntest. Und dann hat Gott mich überführt, dass ich gar nicht das Wohl derer, mit denen ich da gearbeitet habe, gesprochen habe, gesucht habe, sondern einfach nur meine Bestätigung, meinen Zuspruch gesucht habe. Und habe dann Buße tun müssen, dass ich gar nicht gedient habe, sondern dass ich gucken wollte, mir selber zu dienen. Ja, und das war gesund. Das war gesund und hat Gott mir was ganz Wichtiges gezeigt. Und mit der Zeit hat er mir dann auch eine Tür geöffnet, mich an dem, wenn das Empfangen bei den anderen stattfindet, dieses, an dem Segen, dem Vorankommen der anderen zu freuen. Vers 8, da heißt es, ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Und das ist natürlich auch so ein ganz, eigentlich auch ein scharfes Schwert in der Gemeinde. Ermahnung in der Gemeinde. Man muss die Geschwister doch ermahnen und guck mal da, da muss man noch mal was sagen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Geste, da muss man doch mal was sagen, also die Problematik darzustellen. Und dieses Ermahnen ist aber oftmals gar kein Ermahnen, das ist ein Kritisieren. Ja, ist ein Kritisieren und Kritein ist das Griechische wirklich für Richten. Und dann passiert ein Richten. Dann wird das natürlich noch ein bisschen angesanftet. Ne? Es ist nur zu deinem Besten. Ich will ja, dass du wächst. Ja, guck mal, wir brauchen doch alle Korrektur. Wir haben doch alle einen blinden Fleck. Dann gibt es die Dinge, um dem anderen noch ein bisschen den Schutzschild runterzunehmen, dass er das, was er jetzt verplättet bekommen soll, auch wirklich richtig ordentlich verplättet bekommt. Und nicht vielleicht noch sagt, du, ich glaube, es ist jetzt gerade nicht dran. Da müssen wir sehr aufpassen, dass Ermahnung, und im Griechischen steht hier Parakalein. Und Parakalein, das Hauptwort, das Substantiv ist dann der Parakletos, und das ist der Begriff für den Heiligen Geist. Der heißt im Griechischen der Parakletos, der Tröster, der Helfer. Und Parakalein, das Verb, ist eben, heißt eben ermutigen wie ermahnen. Und da merkt man schon, wenn es hier um Ermahnung geht, dann in einer Ermahnung, die trotzdem ermutigend ist. Wie kann das aussehen? Zu sagen, Mensch, du bist jetzt voll schlecht drauf, Manuela jetzt zum Beispiel, ja, du bist jetzt voll schlecht drauf und du sagst, ah Mensch, das war irgendwie nicht, hat es voll schlecht gelaufen und ich dir widerspreche, du Manuela, weißt du, das waren auch, ich war auch schlecht drauf, ich glaube, das war auch ein schwerer Tag, wir haben das Beste draus gemacht, ich widerspreche dir, aber in Güte dich aufbauen oder zu sagen, okay, oder dieses, okay, jetzt war es heute schlecht, aber was wir heute gemerkt haben, das hat nicht funktioniert, ist deswegen nur aufgefallen, weil es sonst immer funktioniert hat. Ne? Ich betone das Gute, um da zu stärken. Oder derjenige sagt, ich fühle mich so schlecht, ey, mit Jesus, ich kriege das überhaupt nicht hin. Als zu sagen, ey, aber ich weiß, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes und er liebt dich. Das ist eine Art von Ermahnung, hey, komm in diesen Glauben zurück. Aber nicht im Sinne einer Kritik, nicht im Sinne einer Runterdrückung. Deswegen steht hier, wer Ermahnung hat, der ermahne. Aber im Sinne dieses Tröstenden, Helfens, Parakletos-Ding, wer das hat, der bringe es auch ein. Das ist aber etwas immer Erbauliches, ne? So wie der Heilige Geist als Vorbild das auch tut. Sehr aufzupassen, das von diesem Kritisieren im Sinne dieses Richtens zu unterscheiden. Eine der, ja, sage ich jetzt mal nicht mehr zu. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Das heißt, ich gebe eine Hilfeleistung oder ich gebe auch Finanzen und ich gebe es gerne. Ich gebe es gerne. Nicht im Sinne, jetzt baue ich eine Rechnung auf. Ich bin vielleicht ein Stück wohl, dass jemand sagt, ich bin vielleicht ein Stück wohlhabender und gibt dann einen Zehnten, was weiß ich, der ein Stück größer ist, rechnet dann so hoch über die halbe Jahr, über das Jahr, dann wird die Summe vierstellig. Oh, jetzt habe ich aber auch ein bisschen mehr zu sagen, oder? Jetzt bin ich ein bisschen wichtiger. Oder dann gibt es die verschärfte Variante, diesemjenigen passt etwas nicht und dann wird Gemeindepolitik über den Zehnten gemacht. Nee, also dann kann ich die Gemeinde jetzt nicht mehr unterstützen. Dann werden Zehnte zurückgezogen. Ich habe das mal einmal in meiner Studienzeit in Berlin erlebt, an das in der Gemeinde passiert ist, dass ein paar Leute meinten, dass sie darüber einfach ihren Willen ausdrücken. Eine integere Sache ist es nicht weniger als eine Art der Erpressung, der Manipulation. So siehst du schon, ja, dass derjenige sich Sorgen macht und mir dann entgegenkommt. Eine Art von Manipulation, nicht die Spielart des Herrn. Das Ergebnis war, dass der Haushalt darunter gelitten hat, dass der Jugendpastor die Finanzierung unsicher war und in Frage stand und dann auch geguckt hat. Und dann hat er sich auch was Neues gesucht. Ja, der Effekt für die junge Gemeinde, wer weiß, was dabei rausgekommen ist. Hat man bitter bereut, weil ein paar Leute meinten, nee, wir machen das jetzt nicht mit den Waffen des Lichtes, ne, sondern wir machen das über Manipulation, ganz böses Ding. Wer gibt, der tue es lauter. Es loszulassen und wenn dich in deinem Herzen sowas ist, jetzt habe ich hier geholfen, jetzt habe ich, es geht auch über Hilfe, es müssen nicht Finanzen sein, ne? Schau, dass ich lasse es los und ich gebe es gern. Wenn das kommt, dass man denkt, oh Mensch, warum hat hier kein anderer mitgeholfen? Ich habe jetzt hier geholfen, aber die anderen müssten doch auch. Dann kommt der Teufel, um dir deine Gabe zu versauen, dass du kein ordentliches Opfer vor Gott gegeben hast. Wehre dem und sag, das macht der andere nicht gern, aber Jesus, ich mache es für dich. Jesus, ich mache es gern für dich. Manch einer, sich kurz ans Kreuz zu erinnern, wir sind nie die Gott großartig irgendwas geben. Was wollen wir bei diesem Opfer an Kreuz irgendwie mitstinken? Wir sind doch irrelevant in unseren Gaben. Die sind wertvoll, die sind gut, aber gegenüber Jesus wollen wir doch sagen, Jesus, hast mir so viel gegeben, ich will doch nicht anfangen, meine Gabe irgendwie zu einem Mittel zu machen, einem Machtmittel oder mich groß zu machen, will ich doch bescheiden sein. Und wenn es vierstellige finanzielle Beträge sind oder Dutzende von Stunden, die wir geben, dass wir immer die Gabe auch schützen. Denn wenn wir sie schützen und die Gabe an Gott bleibt, wird er antworten. Weil das ist das, was der Teufel versucht, dir zu versauen. Gottes Antwort. Ja? In der Bergpredigt zeigt Jesus immer wieder dieses Prinzip auf. Ne? Nach dem Motto, schaut, dass ihr nicht von den Leuten gesehen wird, die haben ihren Lohn dahin. Schaut, der Vater, der im Verborgenen sieht, wird euch belohnen. Lass dir das nicht nehmen, dass Gott, der Vater, dich belohnt. Und er weiß ganz genau, wie er dich cool belohnen kann. Ne? Und großzügig ist er dabei auch noch. Also sollte man nicht dran vorbeigehen. So gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Man kann dieses Wort auch mit eifrig übersetzen. In Leitung stehen, in der Gemeinde vorstehen, ist eine besondere Aufgabe. Und ist etwas, was wichtig ist, es wirklich ordentlich zu tun. Denn wenn jetzt auch Löcher entstehen, man hat das Gefühl, das wird nicht ordentlich getan, dann aktiviert es dann jedenfalls andere Leute, dann müssen wir das jetzt machen, die irgendwie aber weder Berufung noch Mandat haben und vielleicht auch kein Vertrauen. Es entsteht Unordnung und dann auch Streit. Gleichzeitig ist Aufgabe der Vorstehenden, ob das jetzt ein Hauskreis ist, eine Gemeinde, ist natürlich auch immer, die Schwachen nicht zu übersehen. Ja? Das ist, sondern dieses Gucken, dass die Schwachen auch dabei sind, dass das Thema Vorstehen gut getan wird. Ist natürlich klar, ist nicht einfach als eine Ehre zu sehen, jetzt stehe ich irgendwie vorne und all diese Geschichten und so, sondern wirklich zu gucken, vorstehen sorgfältig zu. Und daher möchte ich eine Bitte geben, bitte betet für die, die vorstehen. Ob sie einem Diakonat vorstehen, einem Hauskreis vorstehen, der Gemeinde vorstehen, als Älteste, bitte betet dafür, weil es ist keine leichte Aufgabe. Es ist keine leichte Aufgabe. Und jeder, der vorsteht, ist eben auch immer Multiplikator. Wenn der Feind es schafft, dieser Person einen Treffer zu geben, ist es logisch, dass diese Person, dass sich das in allen Beziehungen, die sie hat, ausdrückt. Ja? Ne? Der Hauskreisleiter, der einen reinkriegt, das ist das für den ganzen Hauskreis. Der Pastor, der einen reinkriegt, das wirkt für die Predigt, für alle, die sie hören und solche Geschichten. Ja? Bitte betet für die, die vorstehen und segnet sie, vergebt ihnen und dankt auch für sie und betet, dass Gott sie leitet, dass Gott sie führt. Und schließlich als letztes, das ähnelt dem Punkt mit dem Geben, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Und ich übersetze das mal mit der Barmherzigkeit so, wenn jemand geholfen wird, jemand geht es elend, jemand hat Hilfe, braucht Not, das kann einen selber auch ganz schön fordern, indem man, was man an Kräften, was man an Zeit einsetzt, es kann einem auch sehr emotional fordern, denn du wirst es auch schon erlebt haben, es ist manchmal so schwer, dauerhaft mit jemandem mitzugehen, wo krasses Leid ist. Das Leid des anderen auszuhalten und sich nicht wegzudrehen, sondern zu bleiben, ja, ich bleibe an deiner Seite und Barmherzigkeit zu üben. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Und dann ist wieder die Versuchung, dass man denkt, ach, es ist mir eigentlich so, oh, ich will das eigentlich nicht. Oder eigentlich müssten die anderen doch auch. Und oh, warum immer ich? Und wieder, wie in dem anderen Beispiel auch, der Feind kommt als dieser Vergifter, dir deinen Dienst, deine Gabe zu versauen. Und dann schau, einerseits dagegen zu stehen und schau natürlich auch immer, was ist das rechte Maß, was du geben kannst. Und du kannst nicht retten. Gott kann ein Stück durch dich retten, aber wir können Jesus nicht ersetzen. Das heißt, du hast einen Menschen, der total in Not ist und du kannst helfende Gabe sein, sage ich jetzt bewusst mal, aber wir können Jesus nicht ersetzen. Nach dem Motto, den ziehe ich jetzt raus, den hole ich jetzt raus, so gut du das auch meinst. Wir haben das einfach nicht. Und es bringt uns manchmal schmerzhaft, oder sollte uns dann manchmal schmerzhaft auf die Knie bringen, dass wir es auch loslassen müssen und dann flehen. Herr, aber bitte rette du diese Person. Rette du diese Person. Und dann kann und sollte das Gebet wieder der Ort sein, dann, wieder diese innere Stabilität zu finden, weil man ist ja auch keine Lösung, dann in Schuldgefühle zu versinken. Jetzt habe ich diese Person allein gelassen. Sondern im Gebet diesen Kampf zu kämpfen, damit du, wenn du Barmherzigkeit, das heißt diese Hilfe am Zerbrochenen übst, dass du es dann auch gerne tust. Und dass dann, wie gesagt, schau immer, dass der Feind dir deinen Lohn nicht versaut. Genau, okay. Ein Schlusspunkt. Warum machen wir das alles? Warum? Weil, ich erinnere mal an diese Geschichte hier. Schau, wirklich Vorfahrt zu achten. Und die Vorfahrt im Reich Gottes heißt, Herr, was sagst du dazu? Das ist erstmal die Bibel, was sagst du dazu? Gott ordentlich zuzuhören, auch echt zu beten, Herr, was sagst du dazu? Und dass du Vorfahrtsregeln achtest, damit du nicht in Karambolagen kommst. Wahrscheinlich haben das die meisten unter uns schon erlebt, auch ich habe es x-fach erlebt, dass eben diese Karambolagen können sehr wehtun und haben schon manche Berufung und manchen Dienst, den Gott berufen hat, gestoppt oder auch zerbrochen. Vorfahrt achten ist wichtig, es heißt, Herr, was sagst denn du? Damit du ein Gewinner bist. Das Ziel für dich ist es, fruchtbar und nützlich zu sein. Und es ist doch wunderbar zu merken, ey, ich bin fruchtbar und nützlich, ich bin ein Segen. Das ist eine Berufung, dass du beschenkt werden sollst. Und die andere Seite der Medaille, dass Gott gepriesen wird. Wow, so ist Gemeinde. Da kommt jemand in den Hauskreis, vielleicht ganz neu, hey, Gemeinschaft, plötzlich spürt er diese Wärme, er spürt diesen Licht, er hört Gottes Wort. Wow, ey, das soll doch passieren. Du betest für jemanden. Vielleicht trefft ihr euch einem Geburtstag, ist mir kürzlich passiert. Ich war bei einem Geburtstag, habe für das Geburtstagskind begegnet, eine Unbekehrte, was ich wie Person sitzt dabei und wird durch dieses ey, lebendiges, persönliches Gebet total berührt. Hey, ist doch wunderbar, das zu sein, damit Gott gepriesen wird. So viele Menschen haben eine Vorstellung von Gott, boah, das ist dieser irgendwie was Historisches. Jesus war bestimmt ein schlauer Mann und dann der Blick sehr durch Kirche geformt, durch historische Formen von Kirche, Landeskirche und so weiter, vielleicht noch ordentlich katholische Heiligen, Maria und hast du nicht gesehen. Und es ist gar kein Blick auf Gott da. Es ist gar kein Blick da. Und derjenige sagt zu Gott nein, obwohl er nur so ein Zerrbild oder wenn überhaupt bekommen hat. Und du und ich sind berufen, dass wir Licht sind. Und zum Beispiel jetzt bei dem, was ich hier über diese Sendung gesagt habe, diese Art zu dienen, dass etwas kommt. Ja? Es ist praktisch so, als wenn derjenige hat eine Mauer, und das ist ja auch biblisch, da ist eine Mauer von Sünde, Irrtum, Torheit, alles Mögliche, hat eine Mauer, Gott nicht zu sehen. Und du und ich sind praktisch wie so ein Spiegel berufen. Ne? Hier steht der Mensch, da steht Gott und das Licht kommt von Gott. Wir sind der Spiegel, dass sich Gottes Licht an uns reflektiert. Nicht wir sind die Großen, er ist der Große. Das Licht reflektiert sich an uns, der bekommt etwas mit und fängt an, nach Gott zu fragen. Es baut sich Vertrauen auf. Und dann baut sich, vielleicht beugt sich dann irgendwann das Knie, sagt, Herr, bitte vergib mir meine Schuld. Herr, wer bist du? Und diese Mauer geht runter und derjenige kann mit Gott zusammenkommen. Ja, das heißt, heute wollte ich nicht sagen, ey, mach mal richtig, ey, so geht's aber nicht. Ich wollte daran erinnern, wie wir gesendet sind und wie wir fruchtbar gesendet sein können und dauerhaft auf dem Weg bleiben. Und dann müssen wir eine Bremse haben, Vorfahrt achten, müssen wir ihm zuhören, damit dieses Herrliche passiert, fruchtbar und nützlich für ihn zu sein, damit er gepriesen, verherrlicht wird, dass sein Licht scheint durch dich und mich in diese Welt. Amen. So lasst uns ins neue Jahr gehen. Lasst uns schauen, was können unsere Schritte sein, fürs neue Jahr für ihn da zu sein. Und wenn jetzt da draußen wenig geht durch Omikron und hast du nicht gesehen, schau, dass du dich innerlich zurüsten lässt für ihn, dann umso mehr, wenn die Räume wieder aufgehen und sie werden wieder aufgehen, dann, dass wir Gesendete sind, fruchtbar und nützlich. Amen.